Willst du die Zukunft der Sicherheitsbranche mitgestalten? Dann hör dir diese Folge an.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Am Donnerstag, den 17. Oktober, hat der BDSW, der Bundesverband der Deutschen Sicherheitswirtschaft, eine Pressemitteilung rausgegeben. Und da geht es zum einen nochmal um das Thema Bewacherregister. Da hat man ja letzten Tage schon mal drüber gesprochen, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Und dann speziell nochmal um das Thema Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Und dazu möchte ich gern ein bisschen was sagen. Also zuerst zum Thema Bewacherregister. Da wurde das, was wir auch schon von verschiedenen Unternehmen gehört haben, hier nochmal von Verbandsseite bestätigt. Zitat aus dieser Pressemitteilung: Ein Vierteljahr nach dem offiziellen Start des Registers sieht die Realität völlig anders aus. Das Register ist nicht voll funktionsfähig. Daten, Erfassung und Befüllung des Registers wurden mit einer viel zu kurzen Frist einfach an die Sicherheitsunternehmen abgewälzt. Viele Behördenvertreter in den Kommunen sind auf ihre Aufgaben nicht ausreichend vorbereitet. Es ist momentan ein Bürokratiemonster und eine Wachstumsbremse für die Sicherheitswirtschaft geschaffen worden. So BDSW-Präsident Gregor Lehnert im Rahmen eines Pressegespräches in Berlin. Ja, wie gesagt, das ist jetzt für die Hörer hier im Podcast nichts Neues. Und es wird dann beklagt, dass hier eben angeblich bis zu 75% der 270.000 Sicherheitskräfte keine Freigabe erhalten hätten oder aus unerklärten Gründen zurückgewiesen worden wären. Und währenddessen müssten die Unternehmen natürlich trotzdem ihre Sicherheitsaufgaben weiter erfüllen und würden da gegen geltendes Recht dann logischerweise verstoßen, weil ja nur Leute eingesetzt werden dürfen, die in diesem Bewacherregister drin sind. Also wie gesagt, so alles nichts Neues. Dann wird noch darauf verwiesen, dass eben aufgrund dessen dann schwarze Schafe in den Markt drängen und die dann ohne Freigabe durch die Behörden ihr Personal zum Einsatz bringen. Das lassen wir mal so stehen. Es gab ja vor einiger Zeit zum Beispiel eine Geschichte da in der München Allianz Arena und die dort beteiligten Sicherheitsunternehmen als schwarze Schafe zu betitulieren, würde ich jetzt mal so nicht stehen lassen. Ist ja bekanntlich eine seit längerem auf dem Markt befindliches Unternehmen. Und selbst da war es ja so, dass dann ungefähr 90% der Leute, die da eingesetzt waren im Stadion, nicht den schon vorher geltenden Vorschriften entsprochen haben und schon gar nicht den neuen. Aber wie gesagt, lassen wir es einfach mal so stehen. Ja, was mich viel mehr interessiert und was auch euch als Hörer viel mehr interessieren sollte, ist dieses Eckpapier des BDSW zum Thema Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Der BDSW geht da von so einer Art Alleinverantwortung des Verbandes aus für die ganze Branche, dieses Sicherheitsdienstleistungsgesetz A, anleiern und B, auch inhaltlich befüllen zu dürfen. Und ich meine, wir sollten da auch ein Wörtchen mitreden. Also die Leute, die jetzt wirklich dann entsprechend arbeiten und eben nicht nur hier von Verbandsseite das ein oder andere geklärt werden. Wie gesagt, ich habe da zu verschiedenen Punkten meine eigene Meinung und ich würde auch dann gerne eure Meinung dazu hören. Das heißt, dass ihr sie dann hier in den entweder bei Facebook oder auch im Podcast unten drunter eure Meinung dazu äußert. Ihr könnt mir gerne eine Mail schreiben, was ihr in diesem Gesetz alles drin haben wolltet. Und wir werden auch auf der Nürnberger Sicherheitskonferenz am 15. Januar dazu eine Podiumsdiskussion haben. Und ich habe auch angeleiert über den ASW, Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft, dass wir auch hier uns mit dem Thema befassen und eben nicht jetzt hier dann hier ein reines Lobbygesetz bekommen, sondern wirklich eine ausgewogene rechtliche Regelung. So, also um was geht's hier? In diesem Eckpapier zum Sicherheitsdienstleistungsgesetz des Bundesverbandes der BDSW geht es also erstmal darum, dass wir überhaupt so ein Gesetz brauchen. Und ich hatte ja schon mal drüber gesprochen bei dem Sicherheitstag im Juli, war das glaube ich in München am Flughafen, wurde das auch schon mal erläutert und so ganz wirklich viel Neues war da jetzt nicht zu erkennen, außer dass eben die bisherigen Regelungen in eine Regelung zusammengefasst werden sollten, also 34a Gewerbeordnung, die Bewachungsverordnung. zusammengefasst werden. Jetzt heißt es hier, für die nachfolgenden Einsatzbereiche, in denen ein besonders hohes Maß an Sicherheit geboten ist, regeln wir an, im Rahmen des Sicherheitsdienstleistungsgesetzes verbindliche Anforderungen an Qualifikation, Schulung und Weiterbildung aller Sicherheitsmitarbeiter und Sicherheitsmitarbeiterinnen und Führungskräfte der Sicherheitsdienstleister zu stellen. Und dann gibt es also hier jetzt diese verschiedenen Aspekte. Sicherheitsdienstleistung zum Schutz von Objekten kritischer Infrastruktur, Sicherheitsdienstleistung im öffentlichen Personennahverkehr, Sicherheitsdienstleistung zum Schutz von Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften für Asyl und Flüchtlinge, Sicherheitsdienstleistung für kommunale Sicherheit und Ordnung, Sicherheitsdienstleistungen für kommunale Verkehrssicherheit, Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz von Veranstaltungen mit besonderem Gefährdungspotenzial, Sicherheitsdienstleistungen auf Seeschiffen und Sicherheitsdienstleistungen im Geld- und Werttransport, Geld- und Wertbereich. Ja, grundsätzlich völlig in Ordnung, dass man hier was machen sollte. Was aber fehlt, ist ja, was für eine Qualifikation sollten die jetzt haben? Wie sollten die geschult werden oder sonst was? Es wird nur angerissen, dass man da was machen sollte. Aber was wird hier also nicht vorgeschlagen? Das hätte ich dann von so einem Eckpapier schon erwartet. Zum Beispiel könnte man ja vorgeben, als absolutesten Mindeststandard, dass jetzt hier in diesen Bereichen überall die Sachkunde-Regel sein sollte. Wenn es nach mir ging, sollte man in diesen Bereichen zumindest geprüfte Schutz- und Sicherheitskräfte einsetzen. Aber wie gesagt, das ist eben genau ein Punkt, den ich eben hier als im Podcast hier mit euch diskutieren möchte. Und zum anderen eben dann gegebenenfalls hier, dass man selber da was einbringt, um den Gesetzgeber hier vielleicht ein bisschen zu beeinflussen. Also aus meiner Sicht sollten hier verbindliche Standards festgelegt werden, wie diese Leute zu schulen sind. So, dann zweiter Punkt, die Zukunft der Unterrichtung. Basisschulung und Ergänzung der Industrie- und Handelskammern durch Sicherheitsfachschulen. Also hier wird vorgeschlagen, dass die Unterrichtung nicht wie bisher nur durch die Industrie- und Handelskammern durchgeführt werden können soll, sondern dass denn auch die BDSW-zertifizierten Sicherheitsschulen sowie die Landesverbände der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft diese Aufgaben durchführen könnten. Ja, habe ich im Juli schon gesagt, sage ich jetzt noch einmal, ist eine reine Lobbyarbeit. Hier geht es also darum, dass man diese Sicherheitsfachschulen, die vom BDSW zertifiziert sind, hier eben ins Spiel bringt, dass die dann hier eine Konkurrenz zur IHK bilden und dann eben hier Umsatz generieren können. Meine Meinung dazu ganz klar, es sollte, wenn man schon bei der Unterrichtung bleibt, die Unterrichtung bei der IHK bleiben. Die IHK ist neutral, weil wenn jetzt die Firma A Unterrichtung anbietet für Mitarbeiter der Firma A, dann könnte es zumindest sein, dass dann da vielleicht das ein oder andere nicht so läuft, wie es laufen sollte, weil einfach diese Neutralität fehlt. Klar, auch dieses IHK-System ist nicht perfekt. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit den Rockern, die dann hier in einer IHK in den neuen Ländern für Betrag X dann ihre Sachkundezertifikate ausgestellt bekommen haben. Und ich hatte vor einiger Zeit mal eine E-Mail-Anfrage, da hat mich jemand angeschrieben auf Englisch und hat gesagt, er würde gerne die Sachkundeprüfung machen, er spricht aber kein Wort Deutsch, hat aber schon die Unterrichtung. Dann habe ich ihm zurückgemailt, er möge mir doch bitte mitteilen, bei welcher IHK er denn dann die Unterrichtung gemacht hat, wenn er kein Wort Deutsch spricht. Daraufhin kam keine Reaktion mehr. Also das heißt, auch hier gibt es sicher die eine oder andere IHK, die jetzt vielleicht das mit dem B2, was Vorschrift ist, nicht ganz so ernst nimmt. Auch da ist ja viel Geld verdient. Aber jedenfalls immer noch besser, als wenn man das in private Hände legt. So, wenn man jetzt aber sagt, okay, IHK sollte nicht alleine das schulen, dann sollte man neutrale Standards für die Schulen festlegen, die das durchführen können. Ja, und da ist aus meiner Sicht eben eine BDSW-zertifizierte Sicherheitsschule hat keine entsprechende Relevanz. Auf der Homepage des BDSW kann sich jeder gerne selber, das ist als Download dort verfügbar, die Voraussetzungen, wenn man Zulassungsantrag für diese Zertifizierung als Sicherheitsfachschule des BDSW stellt, ansehen, welche Qualifikationen da verlangt werden. Und die Hauptqualifikation, die verlangt wird, ist, dass derjenige, der also diese oder das Unternehmen, das die also diese Sicherheitsfachschule zertifizieren lassen möchte, Mitglied im BDSW ist. Alle anderen Voraussetzungen, die da verlangt sind, sind zum Beispiel über eine DIN ISO 9001 oder eine AZAV-Zertifizierung weit abgedeckt. Also da kommt definitiv nichts dazu. Es wird zum Beispiel nur verlangt, dass der Leiter der Schule geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft ist. Der braucht nicht mal Meister sein. Bei den Leuten, die unterrichten, bei den Dozenten steht nur da, dass sie dem Curriculum entsprechend, also dem, was hier ausgebildet oder weitergebildet wird, entsprechend qualifiziert sind. Ja, was bedeutet es? Da steht nichts Konkretes drin. Und ich glaube kaum, dass wenn jetzt hier zum Beispiel Meisterlehrgänge gemacht werden, dass dann jeder bei so einer zertifizierten Sicherheitsfachschule dann Meister von den Dozenten ist. Ich persönlich kenne da nur eine einzige Schule, die das so macht. Ja, und das ist keine BDSW-zertifizierte Sicherheitsfachschule. Also das heißt, wenn man sowas schon machen wollte, dann sollte man hier von neutralen Qualifikationen ausgehen. Also zum Beispiel, dass der Leiter der Schule Meister oder höherwertig ist. Dass der Leiter der Schule eine pädagogische, eine didaktische Qualifikation hat. Berufspädagoge etc. Ja, auch das ist hier, da steht dann da, es muss didaktisch eine Qualifikation da sein. Arbeitszeugnis, ja, welches Arbeitszeugnis soll man jetzt zeigen oder soll nachweisen, dass ich hier eine entsprechende Qualifikation habe. Wie gesagt, als Download auf der Homepage des BDSW kann sich jeder gerne diese Voraussetzungen ansehen. Aus meiner Sicht sind die nicht ausreichend, um jetzt hier eben eine entsprechende Qualifikation anderen Bildungsträgern abzusprechen, dass die nicht hätten. Entweder alle oder gar keiner. Ja, aber das jetzt auf bestimmte zu konzentrieren, sehe ich also hier sehr bedenklich. Meine Sicht wäre viel sinnvoller so. Unterrichtung bleibt bei der IHK. Und nach spätestens einem Jahr muss der Mitarbeiter mindestens die Sachkundeprüfung haben, sonst darf er nicht weiterarbeiten. Das wäre aus meiner Sicht ein absoluter Mindeststandard, dass man den Leuten einfach die Chance gibt, sich da ein bisschen einzuarbeiten, sagen, okay, ist das was für mich, macht das Sinn? Und dann eben diese Sachkundeprüfung nachzieht, um dann auch wirklich hier ein einigermaßen qualifiziertes Personal zu haben. In anderen europäischen Ländern ist die Qualifikation, auch die Grundqualifikation der Sicherheitsmitarbeiter deutlichst besser. Ja, also zum Beispiel in Spanien weiß ich, da ist die Grundschulung 6 Wochen. Hier in Deutschland ist es gerade mal 1 Woche. Ja, also da muss ich definitiv was tun. So, dann nächster Punkt in diesem Eckpunktepapier: Neuregelung der Zuverlässigkeitsüberprüfung für einen umgehenden durchgängigen Einsatz von Sicherheitspersonal zur Verhinderung von Sicherheitslücken. So, also hier geht es darum, dass bemängelt wird, wenn zum Beispiel jemand überprüft worden ist auf einer anderen Rechtsgrundlage, die mindestens die gleiche Überprüfungstiefe hat, dass er dann trotzdem wieder zum Beispiel jetzt hier Zuverlässigkeitsüberprüfung durchlaufen muss, wenn er hier nach 34a über die Zuverlässigkeit überprüft wird. Kann man darüber diskutieren, macht natürlich Sinn, wenn er gerade überprüft worden ist, brauche ich nicht nochmal überprüfen. Was aus meiner Sicht viel wichtiger wäre, was hier mit keinem Wort erwähnt wird, wäre, dass diese Zuverlässigkeitsüberprüfung deutschlandweit einheitlich sein müsste. Im Moment ist es ja so, dass jedes Ordnungs- oder Landratsamt Pi mal Daumen nach eigenem Gutdünken entscheidet, ob jemand zuverlässig ist oder nicht. Ja, wir hatten es schon mehrfach erlebt, dass Mitarbeiter aus dem Landkreis A, da ist er nicht zugelassen worden, in den Landkreis B gezogen ist und da hat er dann die Zuverlässigkeitsprüfung mit denselben Voraussetzungen bestanden. Darf nicht sein. Das heißt, in dieses Sicherheitsdienstleistungsgesetz müssen konkrete Vorgaben darüber, wann jemand zuverlässig ist oder nicht. Wir haben doch zum Beispiel im Gesetz das Thema vorbestraft. Da steht ganz klar drin, vorbestraft ist jemand, wenn er zu einer Straftat verurteilt worden ist, zu mehr als 90 Tagessätzen oder zweimal wegen einer Straftat mit geringerer Tagessatzhöhe. Das ist doch eine ganz klare Vorgabe. Wieso nimmt man jetzt so eine Vorgabe und sagt, jeder, der mindestens mit mehr als 90 Tagessätzen bestraft worden ist, gilt als nicht zuverlässig. Punkt. Und schon habe ich hier eine ganz klare Regelung und brauche hier keinen Rumgeeier oder irgendwelche überforderten Beamten, die dann nicht wissen, wie sie das Ganze einstufen sollen. So, dann viertens, Defiziten im Bereich der kommunalen Sicherheit entgegenwirken. Hier geht es jetzt darum, zur Erhöhung der kommunalen Sicherheit und zur deutschlandweiten Kriminalprävention wollen wir anregen, auf kommunaler Ebene beispielsweise im Wege der Beleihung zusätzliche Minimalbefugnisse auf Sicherheitsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu übertragen. Auch da hatte ich im Juli schon mal was dazu gesagt, was das jetzt konkret sein soll, was die da sollen, tun dürfen. Da ging es um das Thema, ob die dann Personalien feststellen dürfen. Auch da ist die Frage, ob das wirklich funktioniert, ob wirklich dann das Personal dafür entsprechend qualifiziert ist. Also 2 Sicherheitsmitarbeiter laufen im Park eine Streife. Da sind jetzt 5, 6, 7, 10 Jugendliche randalieren. So, und jetzt, wie machen jetzt diese 2 Sicherheitsmitarbeiter, dass die jetzt von diesen 10 Jugendlichen Personalien feststellen? Theorie und Praxis. Da muss man sich erstmal überlegen, wie sowas überhaupt aussehen könnte. Dann fünftens geht es um das Thema Regeln für Streiks in der Daseinsvorsorge zur Verhinderung von Sicherheitslücken, beispielhaft beim Schutz von Energieerzeugungsanlagen und Flughäfen. Hier geht es um eine Regelung zum Thema obligatorisches Schlichtungsverfahren vor einem Streik, um eine ausreichende Streikankündigungsfrist sowie Verpflichtung zu einer Notdienstvereinbarung zu haben. Macht alles definitiv Sinn. Auch hier ist die Frage, gut, für diese Bereiche macht es definitiv Sinn, aber wie viel Prozent der Sicherheitsbranche betrifft es? 1-2%. Deswegen ist die Frage, ob man nicht hier einfach dann auch mit einer Regelung mit der Gewerkschaft über sowas übereinkommen kann. Aber wenn man schon ein neues Gesetz macht, kann man von mir aus sowas gern noch mit reinnehmen. So, sechstens, Vermeidung von Sicherheitslücken aufgrund von Billigstvergabe der öffentlichen Hand. Da geht es darum, dass sehr Standard ist, dass die öffentliche Hand, wenn die Ausschreibungen macht, sei es jetzt ein Asylbewerberheim, was auch immer, dann immer den billigsten Anbieter nimmt. Und hier wird jetzt angeregt, eine angemessene Gewichtung von Qualität und Preis, beispielsweise im Verhältnis 60-40 zu erfolgen hat. Also Qualität 60, Preis 40. Ja, jetzt ist die Frage, was ist Qualität? Wie kann ich denn Qualität definieren? Ja, wenn zum Beispiel in der Ausschreibung drinsteht, die Mitarbeiter müssen die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. So, und jetzt habe ich 10 Unternehmen, die die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Also die haben eine Versicherung, die haben eine Anmeldung 34a, die Mitarbeiter haben Unterrichtung. Ja, so, und jetzt, wie kann ich jetzt die Qualität definieren? Da muss ich eben vorher überlegen, wie will ich denn das ausführen? Was ist Qualität? Was bedeutet Qualität? Ja, auch das ist mir, sorry, einfach zu vage. Dann siebtens, Sicherheits- und Qualitätsstandards für betriebseigene Sicherheitskräfte in sensiblen Schutzbereichen. Hier geht es darum, dass unter 34a Stand jetzt ja nicht Mitarbeiter fallen, die im Werkschutz arbeiten. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Energieerzeuger eigene Mitarbeiter hat, dann haben die erstmal nicht die Vorgaben nach dem 34a und der Bewachungsverordnung, weil ja nicht fremdes Leben und fremdes Eigentum bewacht wird. Und hier geht es jetzt eben darum, dass man dann hier anregt, auch für die, im Bereich kritischer Infrastruktur, Schutz ÖPV, Schutz von Flüchtlingsunterkünften, Schutz von Veranstaltungen mit besonderem Gefährdungspersonal, dass man also hier dann auch die Mitarbeiter mit einbezieht, die eben nicht bei einem Sicherheitsdienstleister tätig sind, sondern eben in Anführungszeichen Werkschutz eigene Sicherheitstätigkeiten durchführen, dass die dann eben unter dieselben Sicherheits- und Qualitätsstandards kommen wie die vom Dienstleister. Der korrekte Ansatz ist ein richtiger Weg, ein Punkt, den ich hier voll unterstütze. Ich würde aber noch viel weiter gehen. Ich würde für alle Sicherheitsmitarbeiter, also nicht nur jetzt in kritischer Infrastruktur und was ich gerade hier vorgelesen habe, sondern für alle Sicherheitsmitarbeiter, egal ob vom Dienstleister, egal ob eigener Objekt, Werkschutz etc., würde ich verbindlich Unterrichtung, Sachkunde etc. einführen. Ja, also da würde ich noch einen Schritt weiter gehen. So, das war's. Was überhaupt nicht drin steht, was aus meiner Sicht ganz wichtig wäre, dass man die Zulassungsvoraussetzungen für Selbstständige erhöht. Ja, im Moment kann jemand ohne eine Minute in der Sicherheitsbranche gearbeitet haben. Der kauft sich ein Buch, geht zur Sachkundeprüfung, besteht die Sachkundeprüfung mit 50 Punkten und dann kann ein Sicherheitsunternehmen aufmachen. Ja, hat nie im Leben eine Minute was gehört von Steuerrecht, von Sozialrecht. Was muss ich jetzt mit meinen Mitarbeitern, wo muss ich die anmelden und sonst irgendwas? 0,0. So, hier muss definitiv was getan werden. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man hier so eine Art Meisterpflicht einführen muss, dass also nur ein Meister sich selbstständig machen kann. Dann wäre natürlich jeder Aufschrei groß. Andererseits, es gibt sehr viele Meister am Markt und wenn ich selber nicht Meister bin, muss ich mir halt von meinem Betrieb einen einstellen. Damit hätte man sofort ein sehr hohes Qualitätsmerkmal und würde die vorhin hier bemängelten schwarzen Schafe schon mal zurückdrängen, weil ein schwarzes Schaf würde natürlich sich erstmal damit schwer tun, hier mit einem Meister zu arbeiten, ja, weil der natürlich Geld kostet, weil natürlich gewisse Standards dann dadurch vorgegeben sind. Also da kann man darüber diskutieren, ob es ein Meister sein muss. Aus meiner Sicht wäre das definitiv sinnvoll. Für die Mitarbeiter habe ich es vorhin schon gesagt, dass man eben hier Unterrichtung belässt bei der IHK. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, Unterrichtung bei der IHK, nach spätestens einem Jahr die Sachkunde und bei diesen vorhin genannten, wie wir sie hatten, kritische Infrastrukturen und so weiter, also diese Spezialgeschichten, da würde ich definitiv mit einer Übergangsfrist von 5 Jahren nur noch geprüfte Schutz- und Sicherheitskräfte zulassen. So, Damit könnte man einen extrem hohen Qualitätssprung in der Sicherheitsbranche schaffen. Man könnte Leute anlocken, die dann wirklich auch dadurch, weil mehr zu verdienen ist, in die Branche kommen könnten. Man könnte hier Stellen schaffen für Fachkräfte, für Schutz und Sicherheit, die im Moment nur sehr spärlich sind. Ja, welcher Kunde zahlt es denn? Also es gäbe hier so viele Möglichkeiten, was man jetzt machen könnte, wenn man jetzt wirklich so ein Gesetz hier macht. Von daher, Aufruf an euch alle, macht euch Gedanken, schickt mir eure Ideen, fassen wir das zusammen und dann können wir es entweder selber direkt oder auch über den ASW, die da schon grünes Licht signalisiert haben. Ich habe da eine Sitzung im Dezember, wo ich das Ganze dann vorstellen könnte, dass wir wirklich uns Gedanken machen, was muss in dieses Gesetz rein, damit es dann wirklich eine saubere Lösung ist und eben nicht wie jetzt in den letzten Jahren, wo dann gefühlt jedes Jahr alles komplett über den Haufen geworfen wird. Stellen wir uns nur diese Regelungen zum Ausweis, Dienstausweis vor. Ja, einmal ist es mit Bild, einmal ist es ohne Bild, einmal ist die Personalausweisnummer drauf, dann ist sie wieder nicht drauf. So ein Kuddelmuddel, ja, weil hier immer irgendwelche Halbprofis dann meinen, irgendwas ändern zu müssen. Ihr seid die Leute an der Basis, ihr lauft draußen rum, ihr seid die Vorgesetzten, ihr habt Unternehmen, ihr wisst, wie es in der Praxis läuft, ihr seid nicht irgendwelche Theoretiker, die vielleicht von irgendjemandem was gehört haben oder die irgendwelche Interessen durchsetzen wollen. Deswegen muss von euch jetzt was kommen. Also, nochmal der Aufruf, schickt mir eure Ideen, schreibt es mir bei Facebook, schickt mir eine E-Mail, kommt zur Nürnberger Sicherheitskonferenz und dann können wir hier was erreichen. So, das war der Aufruf zum Wochenende. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche und bis zur nächsten Podcast-Folge. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.